Wir feiern heute den Pfingstensonntag nach einem sehr schrecklichen Wochenende, als Jesus von den Jüngern weggenommen ist. Die haben gesehen, ihr Meister, der voll Power und Macht, war wie ein Lamm in ihren Augen, kam viele Zweifel, konnte er nicht etwas tun. Der Lazarus nach 4 Tagen vom Grab rausgeholt hat, der hatte diese Macht über den Wind und das Meer, konnte er nicht in diesem Moment etwas tun. Leider haben die auch viel vergessen, was er selbst gesagt hat, dass der Menschensohn wird in die Hände von Gottlosen festgenommen. Er wird gespottet, er wird umgebracht, er wird begraben, aber in 3 Tagen wird er auferstehen. Die haben das vergessen, sagt die Bibel. Und andermal sagt die Bibel, die haben die Schrift nicht genau gewusst. Und das ist unsere Gefahr. Wenn wir Gottes Wort nicht können, können wir alles glauben. Und können wir sehr einfach Zweifel haben, dass Jesus ist der Herr, dass er ist für uns gekreuzt, dass er ist auferstanden, dass er ist zum Himmel gegangen, hat für uns das ewige Haus vorbereitet, dass Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde mitzunehmen. Wir werden das alles vielleicht vergessen oder bekommen wir Zweifel. Aus Angst haben sie sich gesammelt. In einem Saal. Und alles, was die haben, haben das hinter die Türen. Die Türen waren verschlossen. 2 von den Jüngern sind nach Hause geflohen. Da sind die 2 aus Emmaus. Haben Angst. Und an dieser Situation, an dieser großen Angst, plötzlich kommt der Herr mitten in dem Raum. Kannst du das vorstellen? Du hast jemanden vorgestern begraben, warst du selbst in dem Gottesdienst bei der Beerdigung und sitzt du als Familie. Und du bläst es, der Verstorbene steht mitten in dem Raum. Kannst du das vorstellen, was für Gefühl ist das? Direkt würde man denken, dass es sein Geist. Wir sind im Raum, etwas nicht gerade. Und danach sagte er mit derselben Stimme, die sie immer gehört haben. Mit derselben Ton und die Worte, die immer gehört haben, Friede sei mit euch. Und dass es keine Zweifel gibt, hat er denen die Hände gezeigt, wo den Platz nach dem Gekreuzung, den Nagel und seine hat denen gezeigt. Keine Zweifel, er ist der Herr. Und noch einmal sagte, Friede sei mit euch. Nochmal auch. Nach dieser Friede haben sie sich gefreut. Und nach dieser Freude hat der Herr einen neuen Auftrag gegeben. Die Friede, dann kam die Freude und dann kam der Auftrag zur Mission. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus lebt, Der Friede ist nochmal gekommen, Freude im Herzen. Und wir haben gelesen, Freude steckt an. Freude, die Freude gibt Mut. Die Freude gibt Sicherheit. Freude besiegt den Schmerz. Freude besiegt den Zweifel. Freude. Deswegen, wenn wir zum Glauben kommen und akzeptieren Jesus als Herr und Heiland, kommt die Frucht des Geistes. Eine davon ist Freude. Freude. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen zwei Leuten, die auf der Erde leben? Einer ist Christ und einer lebt für sich. Der Unterschied am Ende, die echte, bleibt Freude. Ich kenne persönlich so viele Menschen, die haben versucht, mit aller Kosten in Freude zu leben. Ein sehr Bekannter von mir hatte alle seine Gut, alles was er hat, nur für Maschinen fliegen hier und hin. In jeder momentan wollte er fliegen, um Freude zu suchen, ein bisschen raus von dem Angst und der Sorge. Aber in einer von diesen Freudeorten hat sich umgebracht. Die Quelle des Freude finden wir in einer, der hat sein Leben für uns gegeben. Und dann kommt Jesus und sagt die Bibel, und danach er das gesagt hat, hauchte, in meiner Muttersprache steht, blies er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Bis dieser Moment war der Heilige Geist nicht an die Jünger gegeben. Dieser Hauch oder Atem, der Hauch Gottes kann zum Leben, aber auch zum Tod. Ich habe vor 2 Jahren über den Atem Gottes Hauch einmal hier gepredigt. Aber ich sage sehr schnell hier in 1. Mose 2,7. Wie Hauch Gottes hat Macht. Da bliedet Gott den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens. Was kommt von dem Herrn? Das Odem des Lebens. Deswegen steht über Jesus Christus, unser Gott, sein Wort ist Leben und Geist, Geist und Leben. Und das sagen wir über Gottes Wort, Gott, das Buch des Lebens, Wort des Lebens. Es steht über Jesus, in ihm war das Leben. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch ihn können wir leben, durch seinen Atem. Blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde er eine lebendige Seele. Von einer Seite, wir haben diese Kraft des Lebens durch sein Hauch, durch sein Odem. Aber von anderer Seite, wir sind sehr schwach. Wir sind ein Hauch. Hat der Jakob geschrieben, was ist eurem Leben? Es ist wie Steam Bukhar. Dampf. Ein Arabe, ein ägyptischer Bruder hilft mir, es steht hier. Vielen Dank. Du musst jeden Sonntag hier stehen. Was ist eurem Leben? Es ist wie ein Dampf. Der Mann sieht das und danach plötzlich ist es weg. Wir haben die Kraft von dem Herrn. Er hat dieses Leben zu uns gegeben. Die Körper nach dem Tod wird begraben, bleibt nichts, Staub. Aber was es bei uns ewig ist und wird nicht verdorben, ist dieses Leben, was der Herr in uns geblasen hat. In Hiob 27, 3, eine Ergänzung Bibelvers, ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Und da hat er geschrieben, wir werden bleiben im Leben, solange das wir haben. Und auch in Psalm 39, der sehr bekannte Bibelvers, Vers 5b, ein jeder Mensch in seiner besten Zeit ist nur ein Hauch. Und wenn der Mensch solche Bibelstelle nimmt und überlegt ein bisschen, bevor der Mensch sagt, ich habe das gemacht, ich habe das geschaffen, die haben über mich falsch geredet, dieser Ego, dieser Ich, wenn jemand liest dieser Psalm 39 und überlegt, dass in seiner besten Zeit er ist ein Hauch. Es gibt einen Bibelvers, der sagt, wir sind wie der Staub auf die Waage. Bei uns, in unserer Heimat, es gibt so viel Staub. Das konntet ihr nicht, ja? Und an dieser Staub, wenn ich gehe, etwas zu kaufen, auch bei dem Gold kaufen, manchmal nimmt man diese Waage und danach bläst dieser Staub, dass die Waage wird genau. Und die Bibel, ich bin wie dieser Staub, ich bin nichts. Ich bin nichts. Und ich möchte heute an jeder von uns für mich auch selbst sagen, überleg mal, dass dein Leben, dein Verstand, alles, was du studierte, alle Ausbildungen, was du geschafft hast, alle die Gaben, die du hast, alles, was du gemacht hast, und das alles gut. Aber du und ich, wir sind nur ein wie Staub. Nur der Herr hat uns das Leben gegeben durch seinen Hauch. Wir sollen ihm danken und das ganze Leben, die ihm soll gehören. Aber dieser Hauch, Atem Gottes, kann zum Tod auch. Kann zum Tod. Wie Gottes Wort. Es wie ein scharfes Schwert von beider Seite. Gottes Wort, wie ein scharfes Schwert, von beider Seite sehr scharf. Eine Seite kann mich befreien von der Sünde und von der Knechtschaft und von alles, macht mich frei. Aber dieselbe Seite, andere Seite, die kann mich zum Tod bringen, wenn ich das nicht gehorche. Zum Beispiel in Jesaja 11, Vers 4. Er werde den Gott Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Also Gott wollte gegen Pharao kämpfen. Gott brauchte kein Militär. Gott brauchte kein Kanonen. Gott brauchte kein Mensch. Er hatte sein Militär. Einmal schickte er die Moskitos, Andermal hatte er die Heuschrecken, ein Militär von Heuschrecken. Gott hat seine Wege, Gott hat seine Methoden, er braucht mich nicht. Nur mit Hauch seiner Lippen kann er die Gesetzlosen töten. In Jesaja 30, 33, die letzten paar Worte in diesem Vers, wie ein Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihm anzuzünden. Wenn der Feind kommt, wer der Feind kommt, der Herr kann ihm mit seinem Atem, auch in Jesaja 59, 19, werde der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Der Herr braucht nicht so viel. Ein Wort, mit ein Wort kann heilen, mit ein Wort kann verderben. Das heißt nicht, unser Gott ist Diktator. Nein, er ist die Weisheit. Er gibt Zeit und die Geduld. Wir werden gleich Geduld und die Geduld und die Geduld. Er gibt der Chance aller Möglichkeit. Der Hauch zum Tod kommt auch einmal, 2. Thessalonicher 2, 8, der Gott Gesetzlosen, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Was wollte ich davon sagen? Als Jesus hat geblies und sagt, nimm den Heiligen Geist. Er hat denen seinen Geist gegeben. Bevor die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, Petrus hat er versucht, mit seiner eigenen Kraft etwas zu tun. Und wir wissen, wie war Petrus in verschiedenen Stellen, war ein bisschen schneller, wollte alles mit dem Ego tun. Eines Tages, als die Jesus festgenommen, hat er sein Schwert und da hat er die Ohren von Malchus, ein Mann heißt Malchus, der war der Knecht für die höhere Priester, hat er das, die Ohr und Jesus hat das Problem korrigiert. Als Jesus gesprochen, der Menschensohn wird festgenommen, sagt er Petrus, er alleine das sagt. Ich wäre mit dir bis zum Gefängnis. Ich wäre mit dir bis zum Tod. Johannes Evangelium wollte Jesus die Füße, die Jünger waschen. Und da hat er einer dem anderen gewaschen. Und kam zum Petrus und hat gesagt, nein, never, ever. Du wirst meine Füße nicht waschen. Mit anderer Worte wollte er sagen, die allen verstehen nicht, wer bist du. Ich aber, ich weiß, nein, du wirst nicht meine Füße waschen. Was passiert mit Petrus, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt? Lies mal Apostelgeschichte, die ganze Kapitel 4. Was für Liebe und Geduld! Wie hat er den Schrift gezeigt und gelesen? Total anderer Mensch, der am Ende seines Lebens, er ist auch gekreuzt, aber andersrum sagt, ich bin nicht fähig, wie mein Heiland zu sterben. Was ist passiert? Was ist passiert? Was passiert mit den Jüngern, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Der Herr hat denen den Heiligen Geist gegeben, aber in Johannes 20, ab Vers 18 bis 22, das heißt nicht, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die haben das empfangen. Empfangen. Kann man mit anderen Worten sagen, Gott hat denen ein Gewäß oder ein Haus gegeben, wo der Heilige Geist drin kommt. Aber die ersten Bewegungen oder Gebrauchten für den Heiligen Geist haben wir von meinem Bruder Hendrik gerade gehört in Apostelgeschichte. Als der Pfingstentag gekommen, die waren vorbereitet, wie ein Soldat. Der hatte sein Gewehr Und Gewehr hat er die Waffen. Aber er hat das nicht gebraucht. In dem richtigen Moment, als der Heilige Geist kam, waren die vorbereitet. Und da sagte Jesus, gehe zu der Mission, wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wenn ihr sie behalten, dem sind sie behalten. Ich habe eine kleine Erklärung hier mit Beispielen. In Matthäus Evangelium 8, 1 bis 4, ein Aussätziger kam zu Jesus, hat er gesagt, Meister, wenn du möchtest mich reinigen, da hat er Jesus gesagt, hat er ihm angefasst, hat gesagt, ja, ich möchte. Aber dann hat gesagt, geh, zeige dich zu der Priester. Was machte der Priester? Der Priester sagt, ja, du bist, er guckt und sieht, dieser Lepros, wenn es alles geheilt, sagt, du bist rein oder du bist nicht rein. Wir als Kirche, als Gemeinde, als wiedergeborene Christen, wir haben keine Macht, jemandem die Sünde zu vergeben. Der Mann, Jesus, hat ihn gereinigt, nicht der Priester. Der Priester darf nur diese Zeugnis geben. Das heißt, wenn ich sitze mit jemandem und er betet mit und gibt sein Leben für Jesus, manche, die sagen, ich will eine Bibel haben, da kann ich zu ihm sagen, Bruder oder Schwester, ich will dir eine Nachricht geben. Als du das von deinem ganzen Herzen getan hast, ab heute bist du Gottes Kind geworden. Aber wenn ich sitze mit jemandem, der spottet und lacht und macht die Glaube, Bibel und so weiter, ich darf nicht sagen, du bist verdorben. Nein, weil die Tür des Gnade ist offen, solange dieser Mensch einen Atem hat. Aber ich kann sagen, wenn du bleibst in dieser Weg, wenn du bleibst, pass auf, da wirst du verderben gehen. Und das bedeutet hier, dass manche denken nicht, oder manche habe ich gesehen einmal auf dem Fernsehen, jemand, der sagt, ich vergebe deine Sünde und so weiter und so fort. Das ist kein biblisch. Ein einziger, der kann die Sünde vergeben. Was ist der Unterschied zwischen Johannes 20 und Apostelgeschichte 2? Die beiden, was wir gehört haben. In Johannes Evangelium, Kapitel 20, und nachdem er das gesagt hat, hauchte, blies er sie an, und ich sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. In Apostelgeschichte. Und sie wurden alle von Heiligen Geist erfüllt. Dann kam die Kraft des Heiligen Geistes. Und erleben wir die erste Wunder, was es passiert mit den Jungen. Die sind alle Juden. Die sprechen Hebräisch. Und plötzlich lesen wir, war 19 verschiedene Nationalitäten. Wenn du liest in Apostelgeschichte, liest du 19 verschiedene Nationalitäten. 19 verschiedene Sprachen kommen zusammen. Und Gott will die Nachricht, die frohe Botschaft, er will denen die Geschichte Jesu an die 19 verschiedenen. Hat der Heilige Geist dieser Wunder gegeben, dass jeder von den Jüngern Jesu redet mit anderer Sprache. Alle die Apostel haben mit anderer Sprache gesprochen, dass jeder von den 19 verschiedenen Nationalitäten eine Botschaft über die Freiheit in Jesus Christus mit seiner Muttersprache hören. Manchmal bei dem Büchertisch mit den arabischen Geschwistern, wenn wir gehen, für die Outreach. Manchmal benutzen wir die Flaggen. Ein Seil mit verschiedenen Flaggen. Unter die arabische Flagge sind die arabische Literatur. Unter eine türkische Flagge, eine türkische Literatur und so weiter und so fort. Und man sieht direkt, jemand, der kommt von ferne an die Flagge direkt und guckt unten, da jemand, der türkisch spricht, kommt direkt gerade mit ihm zu reden. Wenn du die Flagge deines Heimat in China einfach siehst, du eine Schweizer Flagge, hat da jemand und so bestimmt interessierst du dich und gehst du. Und wenn du deine Muttersprache hörst, die haben die Botschaft gehört. Warum ist das passiert? Ist das war eine Show? Nein. Weil diese Leute sind gekommen und danach geht jeder zu seiner Heimat nach diesem Fest, nach dieser wunderbaren Zeit, wird jeder nach Hause zurückgehen. Und was direkt jeder mit? Jeder nimmt die Botschaft mit seiner Muttersprache zu seinen Leuten. Und das war der Grund, warum hat der Herr durch den Heiligen Geist diese Zungenreden gegeben für diese Leute, dass die Botschaft geht an die 19 verschiedene und die 19 gehen an ihre Heimat und da hat Gott diesen Weg gebraucht. Gott hat sein Ziel. In Johannes 7 sagte die Bibel, der Heilige Geist war noch nicht gegeben. Bis in Johannes 20, die haben das empfangen. In Apostelgeschichte 2 sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt wollen die Gedanken Jesus oder die Spur Jesu nachfolgen. Die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und seit diesem Moment können die das nehmen. Ich hatte einmal ein Auto und das Auto hatte ein Navi-Gerät, aber von der Firma war das nicht installiert. Da musste ich dafür bezahlen. Das Gerät ist da, aber nicht zu benutzen, nicht zu gebrauchen. Bis ich einmal zu der Firma gegangen bin. Und da haben gesagt, ja, da muss so viel kostet. Und danach haben die das Auto in das Gerät installiert, da konnte ich das benutzen. Und das ist ähnlich. Als die mit dem Heiligen Geist erfüllt, sieht man in dem Predigt von Petrus, sieht man, dass Thomas wird nie nochmal Zweifel haben. Sieht man nicht. Man kann lesen, was Johannes von die von die drei Briefe geschrieben über die Liebe. In die drei Briefe, Johannes, 1. Johannes, 2. und 3. voll mit Liebe, Barmherzigkeit. Dass das Beste, was man mit Muslimen reden kann, nach dem Bergpredigt, Johannes Briefe. Die lässt die Herzen, die, auch wenn die Herzen verstockt und hart, werden die wirklich aufgelöst. Wie das passiert? Die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich kann 5 Stunden predigen, aber ich komme an das letzte Ziel, was ich sage heute. Ohne den Heiligen Geist können wir den Dienst weiter tun, aber das wäre wie eine Routine. Das wäre wie Aktivitäten. Das wäre wie ein Show oder das wäre wie etwa ein Projekt. Ein Projekt ist gemacht und zu Ende. Aber wenn der Heilige Geist kommt und erfüllt uns, wir wollen das tun ohne die Ego, ohne die Ich. Und das sehen wir in dem Leben Paulus. Sagt ich, nicht ich, sondern Gottes Kraft, die in mir tut. Warum gibt es so viel Ach und Krach in Gemeinden? Warum? Weil dieser Ego, warum der Heilige Geist auch kommt in die Bibel als Taube. Die Taube wenn ich sie Freiheit gebe, bisschen Kerne und gehe weg, kommt die Tauben essen und danach werden die vermehrt und vermehrt. Aber wenn ich immer gehe schnell zu den Tauben, die fliegen, die gehen weg, um die Frucht des Heiligen Geistes zu haben. Dieser Ego muss sterben. Paulus hat den Sieg gehabt in Galater 2, Vers 20. Mit Christus bin ich gekreuzt. Deswegen lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt am Leben, da lebt Gottes Sohn in mir. Er lebt in mir. Die Gedanken Jesu, die Jünger Jesu haben seine Gedanken. Und dieser Gedanken, denn er sollte so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und ich sehe 7 Punkte, wie die Gedanken Jesus gegangen ist in Philipperbrief Kapitel 5. Sich aufgegeben. Gestalt eines Knechtes. War wie die Menschen. Nicht die Menschen. Die Menschen sind Sündiger, aber wie die Menschen. In allem außer die Sünde hat sich erniedrigt. Wo ist das gegen meine Wille, gegen das Menschenheit? Danach gehorsam. Wann soll man gehorsam geben? Warum müssen die Kinder gehorsam? Also muss ich gehorsam lernen? Weil ich bin geboren mit diesem Gefühl und mit diesem, ich bin bereit für die Ungehorsam. Und Jesus sollte die Gehorsam lernen, weil für ihn das etwas Neues. Er ist der fehlerlos bis zum Tod. Und welcher Tod? Tod am Kreuz. Das war seine Gedanken. Dass er die Gedanken Jesu, Gedanken der Erniedrigung und die Demütigkeit, der Geruch Jesus Christus, 2. Korinther 2, 15, er wollte, dass wir sein Geruch tragen. Eigentlich diese Stelle hatte etwas zu tun mit sehr alter Tradition. Wenn ein Militär hatte Sieg im Krieg und die kommt zurück, die haben Geisel mit und die kommen zurück zu der Heimat, da hat er die ganze Bevölkerung auf zwei Seiten von den Straßen mit Weihrauch. Die ganze Publikum mit Weihrauch. Und dieser Weihrauch für die Soldaten war Geruch den Sieg. Aber für die Geisel, das war Geruch des Todes. Die wissen, dass am Ende werden die umgebracht. In Apostelgeschichte 2, 37 gibt es Leute, als sie die Gottes Worte gehört, drang es ihnen durch Herz. Und da haben gesagt, lieber Bruder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, um Jesus zu haben? Andere Leute, Apostelgeschichte 5, 33, als sie die Gottes Worte gehört, sie wurden durchbohrt. Voll mit Hass. Für die Erste hier, das ist Geruch des Lebens. Und das Zweite, das ist Geruch des Todes. Da gehen die Geschwister hier von der Gemeinde, Bruder Martin Geser und seine Frau und Geschwister, gehen mit Literatur auf die Straße, stehen und geben die Botschaft, reden mit Leuten oder verteilen Traktate. Jetzt, jemand hat die Traktate mitgenommen nach Hause, irgendwann saß und habe angefangen zu lesen und Gottes Wort wie Dynamit hat seinem Herzen berührt und danach guckte er, wo ist dieser Mitternachtsruf oder Gemeinde oder egal oder Heukelsbach, wo diese Literatur kommt. Danach sucht. Und das heißt, Die Geschwister waren ein Geruch des Lebens für dieser Mensch. Einer nimmt und bei der ersten Mülleimer guckt hier und sagt, jetzt wegschmeißen. Oder manche, die wollen nicht. Vielleicht denken sie später, aber manche, die wollen grundsätzlich nicht. Wir haben arabische Gemeinde in Australien. Die Gemeinde hatte ein Haus gekauft, das war eine Autowerkstatt. Die haben das repariert und gemacht, das ist eine sehr schöne Gemeinde, alles top und top. Aber der Nachbar, gegen 100%. Die Gemeinde hatte am letzten Weihnacht Geschenk für jeden Nachbar. Obwohl gibt es ein Grundstück inzwischen. Die sind gegangen an die Tür und da haben die Geschenke gelassen. Nächsten Tag, die Geschenk ist runter in dem Hof und die Gemeinde geschmissen. Egal, was die mitgemacht, am Ende hat er gesagt, wenn ihr singt, ich werde voll mit Zorn und das ist schlechter Tag für mich in der Woche, ist Sonntag. Er will nicht. Ich sage nochmal, solange hat er Atem, hat er noch die Chance. Aber wenn er so bleibt, ich meine, das Geruch Jesu Christi. Wir können nicht machen, außer dass wir leben, das Leben Jesus unter die Menschen. Mehr als das können wir nicht. Aber wir sollen sehr gut aufpassen, dass unser Leben wird gerade wie Jesus will. Unser Reden. Wir sind beobachtet von den Engeln und von den Menschen, sagt die Bibel. Wir sind beobachtet. Sind diese Leute, die Jesus extra vom Himmel zur Erde gekommen und hat denen mit seinem kostbares Blut gerettet und erkauft, sind die das? Was für das? Warum? Ja, die Engel, die bewundern sich, wenn die sehen, ich der Sündige, ich der sehr Schlechte war, ich bin erkauft, ich bin wiedergeboren, ich habe jetzt Verheißungen, ich lebe hier als Gast, ich habe Freude, die steckt an, ich habe Freude, die gibt mir Mut, trotz Krankheiten, trotz Ungerechtigkeit, trotz. Aber diese Freude, dieser Friede kann keiner das von uns wegnehmen. Die Geduld Jesu Christi. Die Geduld. Wenn der Heilige Geist kommt und er fällt mich, ich bekomme die Geduld Jesu Christi. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaft ausharren des Christus. Die Geduld. Hat er Geduld. Und da hat er Geduld auf die Erde. Lukas 3, 34, Jerusalem. Wie viel Mal, das heißt Geduld, wie viel Mal wollte ich deine Kinder sammeln? Geduld. In Römer 2, 4, da will ich bitte diese Stelle selbst lesen. Römer 2, Vers 4, sehen wir, wie der Herr geduldig ist. Römer, Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Geduld, Langmut, hat er Geduld. In Jesaja 1, 18, Gott gibt dieses Angebot an die Menschen. Und er ladet jeder Mensch ein. Und er sagt in dieses Vers, Jesaja 1, Vers 18, so kommt denn und lasst uns miteinander reden, spricht der Herr. Geduld, komm, komm, wir reden zusammen. Ich habe Zeit für dich. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll ich doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Geduld. Wenn Jesus kommt mit seinem Heiligen Geist, bekommen wir Geduld. Geduld kann man nicht lernen, kann man nicht kaufen. Lies mal, wie du willst, über Geduld. Sehe Filme über Geduld. Aber Geduld hat eine einzige Quelle, dass der macht den Heiligen Geist in die Christen. Dann kommt das Schweigen Jesu Christi. Schweigen. Ich glaube, siebenmal in dem Neuen Testament, in dem Evangelium, kam das Wort Jesus schweigen. Er hat nichts gesagt. Schweigen. Siebenmal, ja. Stand Jesus ohne Worte zu sagen. Einmal im Alten Testament, Jesaja 53, dieser Prophetie über Jesus Christus, wie ein Lamm, der werde geführt zum Schlachtbank, hat nichts gesagt. Und dann Matthäus 27, 14. Vor die Ungericht, es gibt noch eine Stelle in Matthäus 26, 59, die haben die alle, Soldaten, die Priester, die ganze Synagoge, alle sind zusammen. Und die suchen eine Zeugens, dass die Jesus umbringen. Jemand, der kommt als Zeugens, die haben keiner gefunden. Und kommt der Meister für die ganz Amtsgerechte damals und die bewundert sich und sagt in Matthäus 27, und er antwortet ihm auch nicht auf ein einziges Wort, so dass der Statthalter sich sehr verwundert. Normalerweise wäre ein Mann schuldig und versucht mit hier und Rechtsanwalt und versucht zu bringen hier und hin. Und einer der Fehler los. Die Frage, warum hat Jesus nichts gesagt? Er wollte keine Hindernisse zum Kreuz haben. Er wollte nicht. Er hat ein Ziel, heißt Kreuz. Und er bleibe still. Seine Stille war das beste Antwort an diesen Moment. Er ist gekommen zu sterben. Er will kein Hindernis. Er hat nichts gesagt. Es klingt bei manchen Leuten sehr schwach. Das sieht sehr schwach. Er sollte etwas tun. Paulus im Amtsgericht hat der Paulus gesprochen. Und wenn man liest in Apostelgeschichte, was er vor die alle, hat er die Hände aufgesagt und sagt, ich bitte euch, um mich mit Geduld zu hören. Und da hat die ganze Geschichte das Volk Israel und danach, wie Jesus mit ihm in Apostelgeschichte Kapitel 9 sich getroffen hat, hat die ganze Geschichte erzählt. Aber Jesus, seiner Zeit, war genau vorbereitet bis zum Kreuz. Wann kann ich schweigen, auch wenn es ungerecht ist? Wenn der Heilige Geist erfüllt mich, ich brauche mich nicht zu verteidigen, hatte mir ein sehr älterer Vater, älterer Evangelist, der mir ganz am Anfang meinem Leben Unterstützung geholfen hat, der alle seine Bücher und alle seine Dings gegeben, als bevor er heimgegangen hatte, er das mir, hat er zu mir gesagt, eins, Elias, sage ich dir, verteidige dich nicht, gib der Heilige Geist eine Chance, etwas zu tun. Und er sagte, Gottes Wort, der Herr wird für euch kämpfen und ihr bleibt still. Es kann sein, mein Ego sagt, nein, nein, ich habe fotografiert, ich hab aufgenommen, ich. Aber mein Geist sagt, gib Jesus eine Chance. Gib Jesus eine Chance, auch in die Ehe. Wenn du 100% sicher, dass dein Mann oder deine Frau geht fremd oder das macht oder hier oder hin oder etwas, bete und bete und bete und gib der Herr eine Chance. Eine Chance. Gib der Heilige Geist eine Chance, diese Person, sein Herz zu berühren. Die Vergebung Jesu Christi. Seine Vergebung. Vergebung. Nicht nur für die Jünger, die ihm am Kreuz alle weggegangen und ihn verlassen haben. Nicht nur Petrus, der 180 Grad war besser, wenn er nicht gesagt, ich bleibe bei dir bis zum Tod, bis zum Gefängnis, war besser. Aber er hat es gesagt. Und dann hat er verleugnet, dreimal sogar. Hat er Vergebung. Und in dieser Bibelstelle, Hebräer 8, 12, die betrifft das Volk und das Haus Israel, das Haus Judas. Das Haus Judas. Weil viele sind geimpft gegen die Juden, die Jesus umgebracht haben. Die sind von seinem Stamm. Johannes Evangelium 1,11, er ist zu seinem Stamm gekommen, seine Stamm haben ihn abgelehnt. Was sagt er? Die Menschen sagen, die Juden, hör mal, was er sagt. Denn ich werde gnädig sein. In meiner Muttersprache kommt ein Wort, das heißt, ich werde denen vergeben und lieben und in Bonde mit denen reinkommen, genau wenn es überhaupt nichts passiert. Ein Wort heißt Safuhan. Das Wort heißt, genau wenn es nichts passiert. Das ist diese Sorte, wo Jesus gebrauchen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeit und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Nicht nur vergeben, vergeben und vergessen. Kann Gott vergessen? Ja, eine Sache. Meine Missetat, wo ich vor ihm gebracht habe. Das Wort tilgen. Ich tilge. Jesaja 44, Vers 22. Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke. Kommt in die Sonne und die Wolke geht weg. Das macht er mit den Juden. Und ich sehe hier 6 oder 7 Sachen, was er sagt in dieser Stelle. Das kommt in Hebräer 8 bis 12. Gesetz in ihnen. Ich lasse mein Gesetz in ihnen. Aha. Wie die Jünger, die die Geist in ihnen kommt. Korrigiert. Ein neuer Navi in mein Auto. Korrigierte mir der Weg. Ich lasse mein Gesetz in ihren Gedanken. Zweitens, schreibe auf ihre Herzen. Das drittens, werde ihnen zum Gott, werden mein Volk. Inzwischen kommt einer, der sagt, und keiner braucht den anderen nicht zu lehren. Die wissen schon, werde gnädig sein, gedenke nicht ihrer Missetat oder ihrer Vergangenheit. Das für den Volk Israel. Er hat uns als Leute von aller verschiedenen Nationalität, Hintergrund, wir waren von den Nationen, er hat uns vergeben. Und er vergibt die Juden. Und das ist, lies mal genau, Hebräer 8:8-12. Und er redet über Israel und das Haus Judas. Warum? Das Haus, wo er davon gekommen ist, Jesus kommt von dem Haus Judas. Die aller Gemeinden, die aller Juden haben das gemacht, aber das seine Leute, sein Haus. Ja, er liebt sie, er vergibt sie. Das Fasten Jesu Christi. Und bei dem Fasten, Moses hat 40 Tage gefastet. Aber dann, er ist zu dem Herrn gekommen, dem Vater, zum Gott. Elia hat 40 Tage nach einer Speise, hat 40 Tage gefastet. Und Jesus hat 40 Tage gefastet, aber der Unterschied. Jesus hat gefastet, um den Sieg für dich und für mich zu holen. 40 Tage gefastet. Matthäus Evangelium, Kapitel 4, aber Johannes Eid, auch Kapitel 4, habe gesprochen, wie der Satan kommt. Und 40 Tage war Jesus in dieser Versuch, das war nicht ein Tag. Wir wissen nicht, was es genau in die 40 Tage passiert, aber der Heilige Geist erklärt uns die letzte Chance, als der Satan kam. Und der Satan hat drei Sachen gebraucht, versucht Jesus runterzunehmen. Eine, was die Leibe nimmt, das Brot, er hatte Hunger und hat er mit dem Leib, was der Leibe braucht. Und das Zweite, was die Augen will. Guck, ich zeige dir das alles. Das Dritte, dieser Leben in Hochmut. Eine Frage, die kommt manchmal zu meinen Gedanken. War eine Möglichkeit, dass Jesus in diese Prüfung hinfallen? Als Christen sagen, nein, nein, kann nicht. Aber warum? Ein Mensch oder wie Mensch, sehr hungrig, 40 Tage nicht gegessen. Und der Feind kam und sagt, guck mal, das Brot und mach mal das Brot. Es wird nie, never, dass Jesus fallen. Warum? Er ist gekommen mit, er ist der Sieger, bevor er gekommen ist. Er ist der Sieger von Ewigkeit. Er hat sich erniedrigt, dass er in unser Gestalten wird, um uns raus davon zu nehmen. Er ist der Herr, aller Herren. Er ist der Sieger. Das Gebet Jesu, damit mache ich Schluss, hoffentlich. Das Gebet Jesu. Johannes Evangelium, Kapitel 17. Für mich, das ist die Heiligtum des Evangeliums. Johannes, Kapitel 17, das ist das einer von den sehr wichtige Kapitel für jeden, der die Bibel liest oder studiert. Dass der Sohn in einem Gespräch mit dem Vater, er redet mit dem Vater. Der Sohn, der in Fleisch gekommen, redet mit dem Vater, der in die Herrlichkeit ist. Johannes sagt in Kapitel 17 über das Gebet Jesu, dass Gemeinschaft mit dem Vater, sechsmal direkt ansprach, Vater, mein Vater. Ich habe mich sehr interessiert, wenn dieser Kapitel nicht in die Bibel, hätte ich sehr interessiert, was Jesus zum Vater sagte. Herrlichkeit von Ewigkeit. Er sagt in Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit dem Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Nicht als Jesus nah in die Erde gekommen, hat dieser Dienst gemacht und so war verherrlicht. Nein, er ist verherrlicht, bevor er gekommen ist. Betet für sich selbst, das sieht man direkt, dieser von Vers 1 bis 5. Betet für sich selbst. Dann betet für die Jünger, Vers 11, und sagt, Heiliger Vater. Zuerst der Vater, danach Heiliger Vater. Danach kommt in Vers 20, gerechter Vater, betete für alle, die durch die Jünger gläubig werden. Von Vers 20 bis 26. Diese sieben Eigenschaften, das sind die Spuren Jesu. Die Jünger könnten das tun, weil die haben den Heiligen Geist empfangen und die sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was soll ich und euch tun heute? In dem Pfingstentag, was soll unser Leben oder unser Gebet? Ich hatte diese Bibelstelle zum Schluss als unser Gebet. Wir beten Römer 13, 11 bis 14. Und dieses sollen wir tun als solche, die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Zucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Amen. Ich möchte mit uns kurz beten und lass uns Gebet, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist zu meinem Leben. Eine Minute stille Zeit nehmen wir. Vielleicht haben wir nicht viel Information über den Heiligen Geist. Wie in Apostelgeschichte, als gläubige Leute gefragt sind, habt ihr den Heiligen Geist gehabt, als ihr zum Glauben gekommen? Und die waren sehr ehrlich und offen und haben gesagt, wir haben nicht gewusst oder gehört von dem Heiligen Geist. Heute haben wir gehört, ob hier in der Halle oder durch die Livestream. Weißt du, warum bist du oder ich sehr schnell zornig. Weißt du, warum ich sehr schwierig jemand vergeben? Weißt du, warum bin ich launig? Ich brauche eine Chance oder Platz für den Heiligen Geist in meinem Leben zu geben. Heiliger Geist, das ist Gottes Licht. Der Heilige Geist ist Gottes Führer. Er führt mich. Er tröstet uns, wenn wir richtig traurig sind. Er lehrt uns, wenn alles durcheinander vor die Augen. Er beruhigt uns in eine Welt voll mit Unruhe. Er schickt uns Geduld. Geduld. Er lässt das Geruch Christi, egal wo wir sitzen, egal wo wir gehen, da kommt raus ein Zeugnis, mit Worten oder auch mit Schweigen. Aber kann der Heilige Geist dich und mich gebrauchen? Herr, meine Geschwister und ich, kommen wir vor dir und sagen, wir sind offen für deinen Heiligen Geist. Komm und erfülle uns und gebrauche uns. Wir beten in Jesu Namen. Amen.